Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weser-Kurier-Podcast.
Da sind wir wieder. Hinten links im Kaiser Friedrich, mir gegenüber sitzt Wiebke Winter. Frau Winter, ich denke immer, eigentlich würde man sagen, da sitzt die Wiebke mir gegenüber, wenn ich mir das mal erlauben darf. Sie sind 29, natürlich nicht minderjährig, aber Sie sind Dr. Wiebke Winter und trotzdem denkt man, ach, da sitzt die Wiebke. Kennen Sie das?
Also erstmal, moin, schön, dass ich hier sein darf. Und ich finde, das ist ja gar nicht mal so schlecht. Das zeigt ja auch, dass man irgendwie nahbar ist, oder? Ich habe auch kein Problem damit, wenn man mich als Wiebke bezeichnet und mich Wiebke nennt.
Nennen Sie sich denn Dr. Winter oder lassen Sie den Doktortitel meistens weg?
Im Parlament ist es so, dass Abgeordnete Dr. Winter gesagt wird, wenn ich mich jetzt vorstelle, dann sage ich eigentlich immer Wiebke Winter.
Ja.
Vielleicht mal im akademischen Kontext, wenn es dann irgendwie drauf ankommt. Aber in dem befinde ich mich momentan gar nicht mehr so oft.
Ja. Nennen Sie mal drei Eigenschaften von sich. Vielleicht fangen wir mit den positiven an, weil da kommen wir vielleicht noch zu, dass Sie negative Eigenschaften haben. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Ach, ich glaube, da fragen Sie mal auch Leute aus meinem Umfeld, denen fällt bestimmt auch mal was ein. Ich glaube, jeder hat so seine Seiten, mit denen man dann umgehen muss. Aber jede Seite hat ja vielleicht auch immer was Positives und vielleicht auch mal was anstrengend ist.
Da würde mir schon eine einfallen, aber sagen Sie erst mal drei.
Da bin ich immer gleich gespannt. Ja. Also ich glaube, dass ich sehr neugierig bin und dass ich gerne Dinge erfahren möchte. Das ist etwas, was mich auszeichnet. Ich bin bestimmt auch ehrgeizig. Ich habe Lust, Dinge auch gut zu machen und sie zu erreichen. Und was für mich auch immer wichtig ist, ich möchte gerne sinnstiftend arbeiten, etwas Sinnstiftendes machen. Das ist für mich ganz wichtig, dass ich erkenne, es hat auch einen Sinn, was ich mache. Das ist für mich immer wichtig.
Sie haben sich aber ein Feld ausgesucht, wo das, was man erlebt, dass es sinnstiftend ist, sehr, sehr lange dauern kann. Jahrzehnte kann es unter Umständen dauern.
Ach, ich habe den Eindruck, dass ich in der Politik jetzt auch schon einige Menschen erreicht habe und immer wieder so herzerwärmende Momente auch habe über meinen Tag. Das muss gar nicht die große Entscheidung sein, die ich vielleicht irgendwo durchgebracht habe, sondern das reicht, wenn ich gestern war ich zum Beispiel in einem Call mit vielen jungen Frauen, wo eine gesagt hat, oh, ich freue mich so, dass ich jetzt hier gerade mit dir in einem Call bin, weil ich beobachte das schon so lange, was du machst. Und das gibt mir immer wieder Kraft und Hoffnung, auch weiterzumachen. Finde ich total cool, macht Spaß. Und das sind natürlich Momente, wo man denkt, hey, mega, wir brauchen mehr junge Frauen irgendwie in der Politik, mehr Frauen insgesamt in der Politik. Und wenn man dann eine solche Wirkung auf andere hat, dann ist es doch klasse, vor allen Dingen, weil ich ja weiß, dass es auch solche Frauen immer für mich gegeben hat.
Hm. Und die drei negativen Eigenschaften? Kommen Sie da überhaupt auf drei? Habe ich ja vorhin schon gesagt.
Das ist ja wie ein Bewerbungsgespräch, ja. Aber ich würde.
Ja, ja.
Also ich würden bestimmt manche Leute sagen, dass ich manchmal ein bisschen ungeduldig sein kann und dass ich Sachen
so immer ganz schlecht schnell in der haben Politik. Möchte.
Na, ich glaube, man kann dann auch Sachen vorantreiben, aber das bin ich sicher. Und sonst sollen das vielleicht andere nochmal über mich sagen. Sie haben ja gesagt, Ihnen würde auch noch was einfallen.
Was mehr fällt Ihnen nicht ein als ungeduldig?
Also ich denke jetzt nicht per se die ganze Zeit, dass ich ein schlechter Mensch wäre. Ich hoffe, das tut niemand von sich.
Nee, aber es gibt ja noch viele Eigenschaften, die man haben könnte. Aber es kann ja sein, dass das das Einzige ist.
Ich weiß nicht, wie
selbstkritisch Sie sind.
Oh, schon sehr. Ich überlege häufig, Mensch, wie war das? Und habe ich mich da heute... Wie habe ich mich da heute verhalten? Würde ich es morgen genauso machen? Ich ärgere mich dann manchmal abends über mich selber, wie lange ich am Handy war dann doch mal und dann gescrollt habe und wieder ganz viele Sachen angeschaut habe. Das ist etwas, was ich vielleicht auch gerne noch mal was an mir ändern würde.
Ja.
Aber ansonsten bin ich auch, also ich bin auch zufrieden mit mir.
Ja, ich dachte perfektionistisch.
Da ist jetzt die Frage, ob das positiv oder negativ ist.
Genau, es kann aber auch negativ sein. Ne? Es kann andere Leute zum Beispiel nerven. Ne?
Ich versuche... Also ich habe an mich selber bestimmt hohe Ansprüche. Manche würden vielleicht auch sagen, dass ich eine Perfektionistin bin, aber das ist für mich nichts Negatives, weil ich es vor allen Dingen auf mich selber beziehe, dass ich gerne eine gute Arbeit leisten möchte, dass ich eine sehr gute Arbeit leisten möchte. Und ich habe da auch immer einen Sinn drin, deswegen macht es mir Spaß und deswegen sehe ich darin vor allen Dingen die positiven Seiten.
Aber erwartet man das nicht auch von anderen, wenn man sich zum Beispiel so mit 100% ins Zeug schmeißt? Erwartet man nicht auch von seinen Mitarbeitern, also mit seinen Kollegen im Parlament oder so, dass die das auch machen, hat wenig Verständnis für die. Die sind ja nicht alle ehrgeizig, ne? Oder nicht so ehrgeizig, wollen wir mal sagen.
Also das Umfeld, in dem ich arbeite, da erlebe ich Menschen, die alle richtig Lust haben, in Bremen was zu bewegen, Bremen stark zu machen. Und ich habe nicht den Eindruck, dass bei uns irgendjemand ist, der nicht 100% gibt, sondern dass alle das machen. Und dann ist ja immer die Frage, was heißt 100% für jeden Einzelnen? Jeder hat... Das ist eine Grundüberzeugung von mir, dass jeder bestimmte Talente, bestimmte Werte hat. Und das ist ja gerade auch eine Volkspartei dann ausmacht, dass wir all die zusammenführen. Und deswegen ist 100% Wiebke wahrscheinlich nochmal anders als 100% von jemand anderem. Nein, gar nicht. Ich glaube, dass jeder unterschiedliche Eigenschaften und Talente hat und dass es das ja gerade auch im Team ausmacht, dass man mit unterschiedlichen Stärken zusammenarbeitet. Ich glaube, dass das uns stark macht.
Ich finde, wenn man so Interviews mit Ihnen hört, ich habe ja Herrn Günge mal gesagt, er hat wohl die Fraktionsvorsitzenden-Schule besucht. Wir haben noch gar nicht, übrigens gar nicht gesagt, Sie sind seit ein paar Tagen, seit dem 16. Juni Fraktionsvorsitzende der CDU in der Bremischen Bürgerschaft. Sie gehören dem Bundesvorstand der CDU an. Sie leiten den Arbeitskreis immer noch Frauen in der Jungen Union.
Den habe ich mittlerweile abgegeben in die nächste Generation.
Sie waren Kandidatin für die Bundestagswahl. Mit 20% der Stimmen haben Sie Uwe Schmidt nicht schlagen können in Ihrem Wahlkreis, aber 20% der Stimme sind ja schon relativ viele, finde ich jedenfalls. Ich weiß nicht, ob Sie, wie enttäuscht Sie waren. Also ein Achtungserfolg war das mit Sicherheit. Und Sie sind erst 29 Jahre alt. Jedenfalls, wenn man Interviews mit Ihnen hört, dann hört sich das immer alles so leicht und so glatt an. Deswegen, also ich finde das ein bisschen beschönigend, was Sie sagen, wenn das so ist. Ich kenne die CDU-Fraktion nicht, oder Sie haben ja auch andere Arbeitszusammenhänge, sind ja auch noch Rechtsanwältin, oder Sie haben ja als auch Studentin wahrscheinlich mit anderen zusammengearbeitet, dass dann alle so ihre 100% geben und Sie gar nicht mit Leuten zu tun haben, weil meine Frage war ja, ob Sie das dann nervt, wenn andere eben nicht so viel geben oder nicht alles geben.
Eine Überzeugung, die ich immer hatte und die meine Familie mir mitgegeben hat, war immer: Verurteile niemanden, dessen Geschichte du nicht kennst. Und deswegen schaue ich mir jeden Menschen an und glaube, dass jeder Mensch ja immer seine Geschichte mit sich trägt und dass wir deswegen alle unterschiedlich sind. Und für mich ist das in Ordnung. Und ich glaube, dass jede Qualität und jede Eigenschaft auch eine positive Seite in sich trägt. Von daher habe ich das tatsächlich nicht, dass ich jetzt denke, boah, das nervt mich jetzt, dass irgendwer das dann so macht oder so macht. Sondern ich denke, es ist ja interessant, warum die Person das so macht. Was steckt denn da vielleicht dahinter? Ist da vielleicht auch was ich auch noch mal vielleicht erkennen darf, weil ich nur aus meiner Sichtweise darauf schaue. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Und
beim Senat Bovenschulte ist da aber Schluss mit, ne? Weil den kritisieren Sie ja schon. Sie sagen, die wären ideenlos und so. Das ist ja schon, da versuchen Sie ja, glaube ich, nicht zu verstehen, warum das so ist.
Doch, auch das versuche ich tatsächlich nachzuvollziehen, wieso die ihre Entscheidungen so treffen, wie sie treffen. Das finde ich sehr interessant, weil ich habe es bei manchen Punkten immer noch nicht nachvollziehen können.
Ja, verstehe.
Es ist natürlich meine Aufgabe. Ich bin jetzt Oppositionsführerin hier in Bremen und deswegen ist es meine Aufgabe zu kontrollieren, was die Regierung macht. Und dann ist es auch meine Aufgabe anzuprangern, wenn etwas nicht so läuft, wie ich das für richtig halte. Ich glaube, dass man Unterschied machen muss zwischen inhaltlicher Kritik und persönlicher Kritik. Wir hatten eben vor allen Dingen über Persönliches gesprochen, über Personen. Und ich finde es immer schwierig, wenn man Menschen als in ihrer Persönlichkeit angreift. Sondern es geht für mich darum, was leistet jemand für eine Arbeit, wie sind die Inhalte inhaltlich dann. Und das ist etwas, was ich finde, was man auch kritisieren kann. Das tun wir natürlich auch bei uns im Team. Das erwarte ich auch übrigens von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und von meinen Kolleginnen und Kollegen, dass sie das auch bei mir tun und dass sie mir sagen, Mensch, Wiebke, das war so, ich kann verstehen, warum du das gemacht hast, aber nächstes Mal wäre es so vielleicht noch klüger. Und dann kann ich mir überlegen, nehme ich das an, nehme ich das nicht an, was ist vielleicht auch als Wahrheit dabei? Und auf jeden Fall interessant, die Wahrnehmung des anderen kennenzulernen.
Ich wollte nur sagen, es gibt nun mal unengagierte und faule Menschen, ne? Vielleicht nicht in Ihrem Game, aber dass es das gibt, können Sie ja, auch wenn Sie vielleicht Ihre Gründe haben, aber es gibt es schon.
Ich glaube, dass es Menschen gibt, die einen unterschiedlichen Antrieb haben.
Und das würden Sie echt, das würden Sie nicht unterschreiben. Es gibt faule und unengagierte Menschen.
Ich finde, faul ist immer ein Begriff, den ich jetzt nie einem Menschen in seiner Ganzheit zuschreiben würde. Sondern ich würde sagen, ja, das, in dem Moment ist man vielleicht mal faul. Ich bin auch manchmal faul, wenn ich Sonntagnachmittag auf meinem Sofa liege.
Wie lange? 10 Minuten?
Oh, ich kann auch mal so eine Netflix-Serie schon gucken. Das ist gar kein Problem.
Eine Folge.
Nee, das kann doch mal mehr werden. Ich kann da schon Freude bei entwickeln.
Verstehe.
So, und dann ist ja immer die Frage, was bezeichnet man das? Aber ich würde nicht sagen, dass Menschen per se so sind, sondern in bestimmten Situationen ist mal so. Mir fällt es mit diesen generellen Zuschreibungen für einen Menschen in seiner Ganzheit immer ein bisschen schwierig.
Mhm. Haben Sie es eigentlich drauf, also Sie sind, vielleicht mal kurz zusammenfassen, ich denke immer so ein bisschen, ich glaube, dass Sie andere Leute einschüchtern, weil Sie so perfekt sind. Das glaube ich, also mich zum Beispiel. Sie sind, haben, glaube ich, die waren Jahrgangsbeste. Also Sie sind geboren 1996 in Kiel. Als Sie 3 waren, sind Ihre Eltern nach Bremen gezogen. Dann sind Sie zur Schule gegangen, haben Abitur gemacht als Jahrgangsbeste und Zweitbeste in Bremen. zweitbestes Mädchen oder zweitbeste insgesamt?
Zweitbestes Mädchen.
Genau, zweitbestes Mädchen. Waren Sie in der Schule eigentlich beliebt oder waren Sie da auch, hatten Sie da auch ein bisschen Probleme, weil Sie so eine Streberin waren? Also Streberin heißt ja, dass man unbedingt gute Note haben will. Manchen fliegt es auch zu, wahrscheinlich ist es Ihnen eher zugeflogen.
Ich war bestimmt auch ein bisschen eine Streberin. Das kann ich, glaube ich, so sagen. Das würden sicherlich auch andere unterschreiben. Aber ich hatte immer einen tollen Freundeskreis und es war jetzt nie so, dass ich deswegen eine Außenseiterin war, sondern ich habe hoffentlich höre nicht zu viele Lehrerinnen und Lehrer von mir von damals zu, aber ich habe sicherlich auch mal andere abschreiben lassen. Ich habe sogar vielleicht manchmal dann im Unterricht Fragen gestellt an die Lehrer, damit das noch ein bisschen dauert, bis man zur Hausaufgabenkontrolle kam, damit die alle noch ein bisschen mehr Zeit hatten.
Also haben Sie gar keine negativen Erfahrungen gemacht mit welchen, die irgendwie sagten, oh, jetzt hat die schon wieder das beste Abitur und die ist immer die beste oder so? Gar nicht?
Das habe ich zumindest dann in meiner Oberstufenzeit so nicht empfunden, sondern ich war natürlich immer, war ehrgeizig, ich wollte das auch, wollte auch wirklich gerne eine gute Note haben, das war mir wichtig.
Wollten Sie die Beste sein?
Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, dass ich jetzt die Zweitbeste in Bremen werden würde. Mhm. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass ich Jahrgangsbeste bei mir am Gymnasium Fegesack werden.
Das war nicht Ihr Ziel sozusagen. Sie wollten nur möglichst gut oder so Ihr Bestes geben.
Ich fand das auch immer spannend. Also ich fand das wirklich interessant. Ich erinnere mich daran, dass ich mich in Geschichte habe mündlich prüfen lassen zu der Abiturprüfung. Und ich wollte gerne mich über Konrad Adenauer prüfen lassen, weil ich da war auch schon in der Jungen Union, fand das natürlich ganz spannend.
Genau, 2012 sind Sie in die Jungen Union eingetreten.
Und mein damaliger Geschichts-, der auch mein Politiklehrer war, der wusste das natürlich und hat gesagt, nee, du machst Willy Brandt. Und mit dem, dann habe ich mich natürlich im ersten Moment geärgert, weil ich wollte natürlich gerne was zum CDU-Kanzler machen. Aber ich fand es dann total interessant, mich damit auseinanderzusetzen, zu schauen, Mensch.
Es war dann Willy Brandt auch.
Es war dann Willy Brandt und ich habe dann die Vorbereitung gar nicht als jetzt blödes Pauken empfunden, sondern ich fand es einfach total interessant, sich in die Zeit reinzuversetzen. Wieso hatte er diese Wirkung, die er hatte? Viele Menschen, mit denen man heute spricht, sagen ja auch immer noch, das war ein so toller Kanzler, den sie sehr bewundert haben. Und wenn man sich aber auch die Vielschichtigkeit dieses Menschen anschaut, dann fand ich das auch immer sehr interessant zu gucken, okay, der war ja auch teilweise wochenlang oder tagelang da nicht erreichbar, weil er irgendwie krank war. Und was hat dieser Mann alles ausgemacht und welchen Antrieb hatte er dann trotzdem, das alles aber durchzuziehen, mit all dem, wie er auch dann Deutschland geprägt hat.
Jedenfalls ein sehr, sehr gutes Abitur. Sie sind 2012 in die Junge Union eingetreten. Im gleichen Jahr sind Sie schon in den Landesvorstand aufgestiegen. Lag das an Ihnen oder haben die auch händeringend gesucht? Das ist ja schon sehr ungewöhnlich. Man fängt da an mit, Sie waren 16, ne? Ist das eigentlich das Mindestalter oder warum sind Sie mit 16 eingetreten?
Nee, man kann mit 14 eintreten, mit 12 sogar schon in die Schülerunion. Also es geht relativ früh. Ich hatte mir mit 13 schon mal verschiedene Parteien angeschaut und auch verschiedene Parteien angeschrieben, auch die Junge Union. Aber irgendwie haben die mir, glaube ich, damals nicht geantwortet. Und dann habe ich mir mal die FDP angeschaut, aber das hat mir irgendwie nicht so ganz zugesagt. Außerdem hatte ich da immer noch den Punkt, dass ich damals große Atomkraftgegnerin war, weil mir das mit dem Müll immer nicht behagt hat. Wir haben ja immer noch keine Lösung für den Atommüll gefunden und ich habe das immer als großes Risiko für die nächste Generation empfunden. Und die CDU war damals ja auch noch für Atomkraft und deswegen bin ich dann erst nach 2011, nachdem dann die Entscheidung kam, wir machen mit Atomkraft ein Ende, habe ich dann meinen Weg zur CDU gefunden. Ich wusste mal, es würde irgendwie die CDU oder die FDP sein. Aber dann ging es erst nach Fukushima.
Und dass Sie dann so schnell in den Landesvorstand gekommen sind?
Ah ja, da waren wir gerade. Also ich wollte damals immer Journalistin werden. Ich wollte eigentlich immer so werden wie Sie.
Weil Sie neugierig sind, ja, das passt auch.
Wirklich. Nein, ich wollte wirklich immer gerne Journalistin werden. Ich fand das total toll. Ich habe das ihr auch mal erzählt. Ich habe damals immer das Magazin Den Spiegel gelesen und die Melanie Ammann war die einzige Frau, die für den Politikteil damals geschrieben hat. Und ich wollte immer werden wie Melanie Ammann. Das war für mich so ein ganz großer Moment, als ich sie da tatsächlich mal in echt getroffen habe. Und die Junge Union hat damals Redakteurinnen gesucht für das neu gegründete Mitgliedermagazin, den Jungen Schlüssel. Und in der Funktion bin ich dann auch in den Landesvorstand erst kooptiert worden, bevor ich dann irgendwann tatsächlich...
Ich nie gehört, der Junge Schlüssel, da scheint nicht viel draus geworden zu sein.
Oh, ich habe da ganz tolle Artikel. Ich glaube, also es ist dann irgendwann so ein bisschen so Printmagazine, das ist ja eine schwierige Angelegenheit, auch das zu finanzieren. Wir haben es dann irgendwann... Ich glaube, wir haben es gar nie wirklich aufgegeben, aber es gab jetzt schon länger kein Magazin mehr.
Ich würde es aufgegeben nennen. Ja. Und warum sind Sie keine Journalistin geworden?
Ich habe das tatsächlich lange dann auch noch verfolgt, auch während meines Jurastudiums. Und dann kam aber die Entscheidung, als Landesvorsitzende der Jungen Union Bremen zu kandidieren. Da kamen Leute auf mich zu und haben gesagt, boah, Wiebke, wir fänden das gut, wenn du das jetzt machen würdest. Und dann habe ich auch gesagt, ja, das mache ich 2019. Und in dem Moment bin ich dann kurz danach auch in die Fraktion gekommen als Deputierte. Und dann habe ich gemerkt, ah, das macht mir hier schon richtig Spaß mit der Politik. Und dann kam auch relativ schnell die Kandidatur für den Bundestag. Und irgendwann habe ich gemerkt, das mit dem Journalismus, das ist vielleicht irgendwann dann auch schwierig, wenn man zu sehr in der Politik ist.
Ja, es geht eigentlich nicht. In so einer exponierten Stellung geht es also.
Wenn das die Chefredakteurin sagt, dann ist das so, genau.
Wieso zumindest nicht? Also fände ich schwierig, ne? Weil sie könnten ja zumindest, sie könnten dann vielleicht über Tiere und Kinder schreiben, aber politisch natürlich nicht, weil sie ja nicht voreingenommen werden. Oder man würde es ihnen zumindest unterstellen, ne? Also ja, genau. es gibt Journalisten mit Parteibuch, aber eigentlich ist es sehr ungewöhnlich, dass welche eins haben oder man weiß es nicht.
Und so ist dann diese Idee dann auch so ein bisschen gestorben.
Warum überhaupt, wie sind Sie eigentlich politisch sozialisiert worden? Sind Ihre Eltern auch in der Partei? Haben Sie Geschwister?
Ich habe eine jüngere Schwester. Als ich damals in die Junge Union eingetreten bin, war keiner in meiner Familie in einer Partei. Ich fand Politik einfach sehr interessant. Der hatte mir halt diesen Spiegel irgendwie häufig dann auch aus dem Postkasten rausgegriffen. Damals kam er immer noch montags, das war immer ein spannender Tag für mich. Und damals war...
Das heißt, Ihre Eltern waren politisch interessiert, aber nicht in der Partei?
Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass Sie ganz initial mit mir über Politik gesprochen haben.
Aber wenn Sie den Spiegel gelesen haben?
Ja, der kam zu uns halt nach Hause. Also Sie waren auf jeden Fall politisch interessiert. Magazin, ja, ne? Ja, also politisch interessiert waren Sie. Ich kann mich jetzt nicht an dezidiert politische Gespräche erinnern, als ich 12 war. Aber das kam dann auch, als Sie gemerkt haben, ah ja, da ist Interesse. Und mein Vater ist dann mit mir und einem Freund damals zu einer Anti-Atomkraft-Demo sogar nach Berlin gefahren, als ich 13 war. Das war,
weil Sie das unbedingt wollten?
Ich weiß gar nicht. Ich glaube, er hat damals die Idee dazu gehabt und hat gesagt, das ist doch etwas, worüber wir gesprochen haben. Das findest du doch auch, da müssen wir jetzt hin. Und dann weiß ich, haben wir mit so großen Plakaten, haben wir uns in den Zug gesetzt und sind nach Berlin gefahren für einen Tag. Und das war für mich wirklich auch ein Schlüsselmoment, weil ich abends dann gesehen habe in der Tagesschau, dass über diese Demonstration berichtet wurde, weil wirklich viele Menschen da waren. Und da habe ich gesagt, wow. Man hat mich natürlich jetzt nicht persönlich gesehen, aber ich habe gemerkt, ich kann ja was erreichen, wenn ich auch diese Extrameile gehe und diese Anstrengung unternehme, da jetzt nach Berlin zu fahren, dann führt es dazu, dass so etwas dann auch berichtet wird und tatsächlich eine Auswirkung hat. Das hat mich sehr motiviert damals. Ja. Also das war schon.
Damals war noch, gibt es denn jetzt, ist Ihre Schwester auch in der Partei oder Ihre Eltern? Weil Sie sagten damals noch nicht. Die haben Sie mitgezogen.
Das ist die Entscheidung meiner Familie, das zu öffentlichen. Aber einer aus meiner Familie ist jetzt auch in die CDU mit eingetreten.
Ah ja, ich schätze mal, dass es Ihre Schwester ist. Aber wir wollen es gar nicht so genau wissen. Jedenfalls dann haben Sie Jura studiert und zwar in Hamburg. Und haben auch ein Prädikatsexamen. Dann haben Sie promoviert, mit einem Prädikatsexamen abgeschlossen. Dann haben Sie promoviert und zwar zu KI im Gesundheitswesen. Wie kamen Sie denn auf das Thema? Oder ist das ein Thema, was man vom Prof bekommt? Vom Doktorvater meine ich.
Auch da, meine Familie hat viel im medizinisch-pharmazeutischen Bereich gearbeitet oder arbeitet da auch immer noch. Und deswegen
Was genau sagen Sie nicht im Bereich?
Achso, meine Mutter war Apothekerin, mein Vater war Arzt oder beide sind es auch immer noch. Und meine Schwester hat jetzt auch Medizin studiert, also ich bin quasi das schwarze Schaf mit Jura geworden. Habe auch mal deswegen im Krankenhaus gejobbt, um zu gucken, ob es nicht vielleicht doch was für mich gewesen wäre. Die Noten hätten es hergegeben. Aber ich habe einfach gemerkt, ich habe was anderes gesucht als Medizin. Ich finde Biologie, ich finde Medizin total spannend, aber ich brauchte irgendwie, ich mag Wörter, ich mag Schrift, ich mag Argumentation und das war dann in Jura mehr gegeben. Und das Interesse aber an Medizin blieb natürlich da. Und damals, damals war KI noch nicht so was, worüber man viel gesprochen hat, aber es war etwas, was mein Vater sehr interessant fand und was auch mein Doktorvater als Thema immer wieder bei sich aufkommen hatte. Und ich habe damals dann ein Hörbuch gehört zu dem, was schon möglich ist mit KI in der Medizin. Und dann kam der Moment, wo ich jemanden aus Bremen-Nord tatsächlich getroffen habe, der damals sehr aktiv ist, auch immer noch. Und ich fand das so spannend, was man alles damit machen kann. Und ich habe gemerkt, die Datenschutzgrundverordnung hat an so vielen Punkten einfach Fallstricke eingebaut, dass man tatsächlich KI oder wie es damals noch Big Data redet ja heute niemand mehr, was war damals das große Wort, dass man das gar nicht weiß, ob man das überhaupt nutzen kann. Und das fand ich so spannend, sich zu überlegen, wie kann man es besser nutzen, dass ich dann diese Promotion dazu geschrieben habe und dann ja auch während meines Referendariats im Bundesministerium für Gesundheit gearbeitet habe in dem Referat für Datennutzung. Das war wirklich richtig toll, das hat mir Spaß gemacht.
Jedenfalls sind Sie jetzt mit 19, Sie sind die erste CDU-Fraktionsvorsitzende. Damit gehen Sie schon mal in die Geschichtsbücher ein. Und Sie sind wahrscheinlich auch die Jüngste. Gab es schon mal einen jüngeren CDU? Wie alt war Thomas Röwekamp? Der war wahrscheinlich auch nicht so alt, Mitte 30 vielleicht. Aber jedenfalls war er nicht unter 30.
Ich glaube, ich bin die Jüngste, die das in der CDU auch jemals geworden ist. Aber wer weiß, wenn es jemand gibt, der was anderes weiß, soll er schreiben.
Wenn ich das alles so sehe, dann finde ich, Sie sind Herr Röwekamp in weiblich.
Oh, wirklich?
Darf man das sagen?
Ach, ich finde, das ist ein Kompliment. Ich meine, Herr Röwekamp ist wirklich sehr clever und ich schätze ihn sehr. Und
ist auch so ein Überflieger, muss man sagen. Also jemand, der unheimlich schnell alles abgearbeitet hat. Er ist auch Anwalt, hat neben seiner Tätigkeit immer als Anwalt gearbeitet, war Fraktionsvorsitzender, hat eine schnelle Zunge, also ist schnell im Kopf sozusagen. Glaube ich, auch klug und schlau, was ja nicht das Gleiche ist. Also jetzt von seiner politischen Farbe mal ganz abhängig. Wenn ich das sage, wie finden Sie das? Aber ich finde, Sie sind beides so Bilderbuch-Christdemokraten. Also ich finde das ein bisschen erschreckend. Ich bin, also wenn jemand, begegnet Ihnen das nicht ab und zu mal, dass jemand sagt, wie schafft man das und es ist alles so, eben so Bilder, so eine Bilderbuchkarriere.
Also wenn Sie jetzt sagen, Bilderbuch Christdemokratin, da geht mir ja fast mein christdemokratisches Herz auf. Also das ist jetzt nichts, womit Sie mich jetzt zumindest erschrecken würden. Aber
nee, dass die Ihr Gegenüber ein bisschen eingeschüchtert ist. Weil der Bilderbuch Christdemokrat heißt auch, dass so ein bisschen die Ecken und Kanten vielleicht fehlen.
Oh, ich glaube, wenn man mit mir spricht, das merkt man ja auch. Ich würde sagen, ich bin ein relativ offener Mensch. Ich sage, was ich denke. Ich versuche da irgendwie auch
unterschiedlich anzugehen. Das ist ja noch keine Ecke und Kante.
Aber da ist die Frage, ob man ja nahbar ist oder nicht. Also Sie haben ja gerade gesagt, Sie haben ja gerade so gesagt, Mensch, und das ist irgendwie, da fehlt vielleicht was, wo man sich dann auch mal selber widerspiegelt oder alles. Das können natürlich Menschen um mich herum besser beurteilen als ich. Ich glaube, ich mache ein Angebot und ich bin hier und viele Menschen, also ich habe immer das Gefühl, wenn ich Menschen treffe, dann habe ich mit den meisten Menschen eine gute Zeit oder zumindest eine interessante Zeit, auch wenn man aufeinander trifft. Und das macht mir Freude. Ich glaube, dass ich das halt mitbringe, was ich mitbringe und jemand anders bringt etwas anderes mit. Und es gibt viele Dinge, was ich an anderen Menschen auch total spannend finde, wo ich manchmal denke, Mensch, warum hast du das nicht eigentlich auch nochmal gemacht? Oder wieso hast du das nicht nochmal mit erfahren? Oder ist das nicht interessant, was diese Person von ihrem Lebensweg her mitbringt? Ich blicke da anders vielleicht auf die Menschen.
Nee, wenn das nicht so ist, dass Ihnen das begegnet, das kann natürlich, das können Sie wahrscheinlich schlecht sagen, aber ich denke, das war bei Herrn Röwekamp auch so ein Überflieger, das kann man schon so sagen. Ich bin alles andere als ein Überflieger gewesen.
Ach, Sie sind aber immerhin jetzt auch Chefredakteurin des Weserkuriers. Also ich meine, das muss man aber ja auch erstmal werden, oder?
Ja, aber ich bin 62, ne? Das ist ja, also wenn ich mit 30 das wäre, dann wäre das vielleicht so, aber ich habe auch kein 1er Abi gemacht, ich war auch nicht
Jahrgangs. Ich sage Ihnen, das macht einen nicht zu einem besseren oder schlechteren Menschen, die Abi-Note. Ich wurde seitdem selten danach gefragt, was ich überhaupt für eine Abi-Note habe und für mich ist es völlig egal.
Aber ob man zweitbeste in Bremen, das ist ja, ich meine, ich habe es ja, das ist ja bei Wikipedia ist nicht der Brockhaus, ne, das sage ich auch immer, aber immerhin wurde es da aufgeführt, jeder kann das natürlich auch über Sie nachlesen.
Das ist ja bei Wikipedia aber auch so ein Ding, das ist ja nichts, was ich jetzt über mich da reingeschrieben habe.
Sie hätten es weggelassen, aber warum?
Also es ist jetzt nichts, wo ich denke, dass es mich jetzt in einer besonderen Weise auszeichnet. Deswegen hätte ich jetzt das, also ich würde es weder, man kann es da gerne aufschreiben, es ist nicht falsch.
Aber das Bremer Abi.
Das Bremer Abi, auch das noch. Sollte man vielleicht gar nicht, da muss man vielleicht fragen, warum war es eigentlich nicht das Beste, ja?
Nee, aber wir hätten sie in Bayern abgeschnitten.
Ja, das werden wir nie erfahren, aber auch das ist ja spannend. Von daher, wenn ich mit jemandem sitze, der vielleicht ein bayerisches Abi hat, dann bin ich ein ganz kleines Licht.
Das fällt mir jetzt an, weil Sie die Bildungspolitik ja auch kritisieren und sich ja auch kritisieren, dass man den Eindruck hat, dass die Anforderungen immer weiter abgesenkt werden, um besonders gut dazustehen in Bremen. Oder
ja, das ist ja ganz interessant. Ich habe da einen Weserkurier-Artikel zugelesen. Das ist ja auch meine Informationsquelle, wo ja auch drin stand, dass es immer mehr Einser-Abiture gibt. Und gleichzeitig merken wir, dass wir jetzt in PISA nicht wirklich besser werden. Und mein Anspruch ist, dass jeder Mensch eine Ausbildung bekommt, wo man danach sagt, hey, ich kann im Berufsleben wirklich gut sein und ich komme da gut an und das macht mir Freude und ich werde auch gebraucht. Und was ich manchmal höre, ist, dass wir da schon auch noch Luft nach oben haben in Bremen. Dass wir Menschen noch besser Sachen auch beibringen könnten. Und ich glaube, das ist für alle gut, für die Person, die dann später arbeitet, die dann auch sagt, hey, ich möchte vielleicht auch noch eine große Karriere machen. Und da ist ja immer die Frage, was bekommt man eigentlich für einen Grundstein gelegt? Und da gibt es ja auch ganz tolle Geschichten, wenn man liest, dass jemand aus Bremen bis nach Harvard kommen kann. Ich finde, das sind Geschichten, die mich
aus sehr inspirieren. Aus Gröpelingen vor allen Dingen auch, ne?
Aus Teneva.
Also aus Teneva, genau. Ja. Nicht unbedingt.
Das ist eine Geschichte, die mich sehr beeindruckt hat.
Mhm. Ja. Haben Sie das Gefühl, dass Leistung sozusagen keine große Rolle mehr spielt? Weil wenn Noten abgeschafft werden und man nicht mehr sitzen bleiben kann in bremischen Schulen bis zum 8. Jahrgang, glaube ich, kritisieren Sie das?
Das würde ich im konkreten Fall kritisieren, weil ich glaube, dass Leistung wichtig ist. Leistung heißt aber nicht, dass man jetzt nur eine bestimmte Note haben kann, sondern Leistung heißt für mich, jeden Morgen da sein, sich überlegen, was kann ich auch für die Gesellschaft tun, was kann ich für unser Zusammenleben tun und sich dann anzustrengen. Ja, außer vielleicht Samstag und Sonntag, wenn Wochenende ist.
Aber ich meine, dass jeder morgens aufsteht und denkt, was kann ich für die Gemeinschaft tun? Das sind aber die allerwenigsten Menschen. Also mein Menschenbild ist da anders.
Aber warum stehen Sie dann jeden Morgen dann auf? Warum?
Na, ich stelle mir nicht jeden Morgen die Frage, was ich für die Gemeinschaft tun kann. Wenn ich das mal jetzt ehrlich sage.
Naja, das ist ja auch, ich glaube, mehr im Unterbewusstsein. Aber wenn ich morgens dann aufwache, dann ist ja mein erster Blick dann doch häufig aufs Handy. Das Thema hatten wir ja auch schon mal. Und dann habe ich aber sofort wieder Lust, weil dann lese ich den einen Artikel oder schaue mir ein Video an, wo ich denke, oh ja, und da müssen wir jetzt was zu sagen und das ist irgendwie wichtig, dass wir uns dazu äußern. Und Lehrerinnen und Lehrer, ich meine, die werden sich ja auch überlegen, oh ja, und heute mache ich die Unterrichtsstunde und dann kann ich den Kindern, den Schülerinnen und Schülern, den Jugendlichen das beibringen. So dass man einen Sinn empfindet, das kann ja in jeder kleinen, in jeder vermeintlich noch so kleinen Aufgabe liegen. Also ich habe auch immer total viel Sinn daraus gezogen, wenn ich damals, als sie noch gelebt hat, meine Urgroßmutter in ihrer Seniorenresidenz besucht habe. Ich wollte ja gerne Journalistin werden, deswegen habe ich das Magazin auch für diese Seniorenresidenz damals mitgeschrieben. Und das habe ich als total sinnstiftend empfunden, da dann hinzugehen und mit den Menschen zu sprechen, die da gewohnt haben und die mir ihre Geschichten erzählt haben. Ich glaube, dass das wichtig ist. Aber um auf die Frage nach Leistung zurückzukommen, es geht mir darum, dass man einfach sich fragt, wie kann ich mich einbringen? Was kann ich tun? Und jede Aufgabe in dieser Gesellschaft ist wichtig.
Aber dazu braucht man keine Noten. Ne? Ich dachte, Noten, um sich selbst zu überprüfen, um wirklich fair und ehrlich zu sagen, du stehst da oder stehst eben da.
Finde ich in Ordnung. Dann weiß man, was man gut kann und was man nicht gut kann.
Ja, aber
ich habe
ja
in Volleyball zum Beispiel war ich nie gut. Ich war richtig schlecht, egal wie viel ich gemacht
Endlich
habe.
Mal eine Schwäche gefunden.
Oh ja, Ballsportart.
Aber sind Sie relativ groß, ne? Das ist eigentlich für Volleyball, wie groß sind Sie?
Ich bin 1,78 Meter. Ja, Basketball eigentlich wurde mir auch oft angetragen, aber ich sage Ihnen, es ist ein bisschen besser geworden mit dem Sport, aber damals war das wirklich überhaupt nicht mein Ding. Oder auch Bundesjugendspiele. Also Teilnehmerurkunde war dann immer, da war ich dann mit dabei. Ja, und trotzdem fand ich das aber in Ordnung, weil das hat mir ja auch mal gezeigt, ich meine, ich war ja sonst in vielen Fächern gut. Ich war in manchen Fächern sicherlich auch mal die Beste, klar. Aber es hat mir auch mal gezeigt, dass ich das halt auch mal nicht sein kann. Und das war natürlich was, da war ich nicht glücklich drüber. Da habe ich mich auch mal geschämt, dass ich da eine Teilnehmerurkunde bekommen habe. Aber es hat mir auch was beigebracht. Und es hat mir den Ansporn gegeben, dass ich jetzt auch mal irgendwann gesagt habe, so, und ich möchte da jetzt mich wirklich noch mal herausfordern.
Und haben Sie mal eine Siegerurkunde bekommen?
Einmal habe ich eine Siegerurkunde bekommen. Da bin ich 3,02 Meter gesprungen. Ich weiß das noch ganz genau, weil ich darauf so stolz war. Aber wissen Sie was? Jetzt gehe ich total gerne laufen. Das hätten, wenn Sie mir das vor ein paar Jahren erzählen, hätte ich gesagt, ja, bestimmt, ganz klar. Ja. Niemals. Aber so kann man dann sicher auch noch mal herausfordern. Und das war immer noch mal ein Ziel für mich, weil ich gesagt habe, das konnte ich nie. Und ich glaube, das ist deswegen gut, wenn man sich auch mal misst. Das ist wichtig.
Sind Sie da auch ehrgeizig und sagen, ich muss die 5 Kilometer in einer bestimmten Zeit schaffen und sich immer verbessern? Ich sehe schon Ihren Blick, dass Sie so sind. Ich sehe es schon von hier.
Ich verrate jetzt ein Geheimnis, aber ich habe mich angemeldet. Ich habe mich für den Halbmarathon jetzt hier in Bremen angemeldet.
Ja, weil ich hab's gewusst.
Ich hab das auf so einer Liste. Ich werde ja bald 30 und dann habe ich so eine 30 under 30 Liste geschrieben. Und da stand dann
was wird denn noch zu den
richtig fit werden. Und deswegen habe ich jetzt für diesen Halbmarathon gemeldet. Und manchmal verfluche ich mich dann morgens, weil ich kann mir noch überhaupt nicht vorstellen, dass ich jemals in meinem Leben dann fähig bin, 20 Kilometer zu laufen. Aber wer sehen möchte, ob es geklappt hat oder nicht, kann am 5. Oktober hier in Bremen zugucken, wie ich mich abmühe.
Ich wette, dass es klappt. Ich weiß, dass es klappt.
Oh, danke, das gibt mir jetzt aber nochmal einen Push.
Weil das ist ja, ehrgeizig ist ja erstmal nichts Schlechtes. Ne? Auch wenn viele das irgendwie so ein bisschen kritisch beäugen. Aber vielleicht kommen wir gleich noch zu dem anderen. Was ist denn noch auf der Liste? Jetzt wird das Interview langsam interessant. Was steht noch unter den 30, unter 30?
Ich wollte immer eine Katze haben. Den Wunsch habe ich
mir
tatsächlich
gesehen.
Auch erfüllt. Das war mir sehr wichtig.
Wie lange haben Sie die denn? Weil ich auf Instagram die Fotos gesehen habe.
Der wird jetzt 8 Jahre alt. Ich habe die Liste relativ am Anfang der 20er dann auch angelegt.
Und wie viel ist noch offen? Machen wir es kurz. Der Marathon?
Der Marathon ist auf jeden Fall noch auf. Ich glaube, es sind noch 2, 3 weitere Punkte.
Aber die wollen Sie nicht sagen.
Nee, die verrate ich jetzt hier noch nicht. Aber vielleicht dann nach meinem 30. Geburtstag.
Aber Sie werden sie auch erreicht haben.
Ein paar werde ich nicht erreicht haben. Nee, ein paar waren wirklich
das ist gut. Für einen Durchschnitt Menschen wie sich ist alles gut, weil Sie nicht schaffen, was Sie schaffen wollten, wenn ich das mal so. Das meine ich ja, das mit dem Einschüchtern, wenn man alles so schafft, was man schaffen will.
Oder ach, aber das muss doch aber. Also ich meine,
hatten Sie schon mal einen großen Misserfolg?
Ich habe natürlich auch schon mal einen Misserfolg gehabt, ist doch klar.
Ja, was weiß ich. Außer, dass Sie die nicht gleich in den Bundestag gekommen sind. Aber das wäre ja auch wirklich, das wäre schon eine sehr erstaunliche Leistung gewesen. Sie haben einen Shitstorm kassiert, weil Sie sich gegen die Legalisierung von Cannabis stark gemacht haben. Sind Sie noch dieser Meinung?
Ja.
Was hat dieser Shitstorm mit Ihnen gemacht? Ich habe mir das Video jetzt nicht angucken können. Da gab es ein Video mit dem wirklich verstörenden Titel, die Zerstörung der Wiebke Winter.
Ja, das war kurz nach diesem Rezo-Video, die Zerstörung der CDU. Daran war das, glaube ich, angelegt.
Aber finden Sie nicht, dass so ein Titel vollkommen daneben ist, die Zerstörung? Also ich finde auch die Zerstörung der CDU komisch, aber die Zerstörung, wenn es dann persönlich ist, ist ja noch was anderes, als wenn man eine abstrakte, wenn es eine Partei ist, ne?
Ich war damals überhaupt nicht auf eine solche Situation vorbereitet.
Das war ein bundesweiter Shitstorm.
Das war ein bundesweiter Shitstorm. Ich weiß noch, dass ich habe das in einer Talkshow des Sterns gesagt, Diskothek hieß das. Und ich wurde irgendwie 1, 2 Tage vorher angerufen, weil irgendjemand abgesagt hat, ich war ja eh in Hamburg zum Studium, ob ich da nicht mal hingehen könnte. Habe ich gesagt, klar, mache ich. Habe ich gesagt, ja, ich bin gegen die Legalisierung von Cannabis. Das ist jetzt in meiner Partei auch wirklich überhaupt nicht etwas, was außergewöhnlich ist. Und ich habe es total unterschätzt, was das für eine Wirkung haben
könnte. Erzählen Sie mal, was passiert ist.
Ja, und dann kam halt dieses Video von einem YouTuber, der zeigt auf seinem YouTube-Kanal, wie er selber Drogen konsumiert und was das dann mit ihm macht.
Im Positiven, er verherrlicht das? Ich kenne das,
kann ich den das gar nicht. Ich habe das jetzt nicht in jeder Tiefe dann nachgeschaut. Ich finde sowas ein bisschen schwierig. Es ist sicherlich gut, auch zu Aufklärungszwecken mal zu zeigen, was machen Drogen mit einem. Gleichzeitig, finde ich, sollte man das nicht verherrlichen, weil der nimmt jetzt nicht nur Cannabis. So, und zumindest soweit ich das weiß. Und ich habe dann dieses Video gesehen und ich weiß nicht, ich war total perplex. Ich dachte, was ist denn hier los? Vor allen Dingen, weil es dann auch noch eine Umfrage dazu gab, wo dann gefragt wurde, ob man sich vorstellen könnte, mit mir sexuellen Kontakt zu haben oder nicht. Also ich formuliere das jetzt mal um, das war anders formuliert, ja.
Und da war die Mehrheit wahrscheinlich, hat ja gesagt.
Es gab die Antworten ja, nein oder könnte ich mir schon vorstellen. Ich weiß nicht mehr, wie genau es war. Ich finde aber, egal wie die Antwort jetzt ausfiel, dass es nichts war. Also was ja sehr gut widerspiegelt, was man auch als Frau dann manchmal in der Politik so zu erleben hat.
Obwohl, das hätte auch mit einem Mann passieren können.
Hätte natürlich auch mit einem Mann passieren können.
Aber auch diese Idee ist so absurd. Was hat das damit zu tun?
Ich habe das auch nicht verstanden. Er war der Auffassung, dass ich wohl ganz süß sei. Das hatte er zumindest, so hatte er es dann
begründet. Ach, er hat gesagt, Sie wären süß.
Ja, und dann habe ich mir überlegt, wie gehe ich denn jetzt damit um? Und ich fand es total wichtig, das zu thematisieren, dass ich das so wild finde. Und dann habe ich die Diskothek, also den Stern angerufen, diese Sendung angerufen, habe gesagt, ich finde das absolut verstörend, was hier gerade passiert. Klar, ich habe mich in die Öffentlichkeit begeben, deswegen Kritik, alles cool. Aber das ist ja gerade keine sachliche Kritik aller, naja, und man sollte einer Cannabis-Legalisierung zustimmen aus dem Grund. Sondern es war ja tatsächlich nur ein plumpes Draufhauen seinerseits.
Und vor allen Dingen sehr persönlich.
Sehr persönlich, sehr sexistisch. Und ich habe gesagt, ich fände das eigentlich spannend, das mal mit dem zu diskutieren. Wollt ihr dazu nicht mal eine Sendung machen? Und dann hat der Stern diesen YouTuber tatsächlich angefragt und wir haben dazu dann eine Sendung gemacht.
Ach, das habe ich gar nicht gesehen. Und wie war's?
Ich war ein bisschen aufgeregt. Klar, wenn man so jemandem dann begegnet, der sowas über einen schreibt, da denkt man sich natürlich auch, was passiert hat. Aber ich fand das so wichtig, darüber zu reden, weil es mich so geärgert hat, dass ich wirklich dankbar war, dass der Stern mir dann diese Möglichkeit gegeben hat.
War der ein bisschen kleinlaut oder so?
Der hat sich auf jeden Fall entschuldigt bei mir und er hat das, glaube ich, auch nochmal kritisch hinterfragt. Und das fand ich echt gut und hat da auch nochmal ein Video dazu gemacht. Und ich weiß, dass wir sogar noch ein Video dann für seinen Kanal gemeinsam aufgenommen haben. Mhm. Und das fand ich auch ein gutes Zeichen.
Ja, das stimmt. Das finde ich auch. Ja.
Also das fand ich einen wirklich guten Umgang damit. Und von daher hatte das auch dann seine positiven Seiten. Ich habe dann viel über das Thema auch gesprochen, weil ich gemerkt habe, dass also heute spricht man ja relativ viel darüber, das finde ich gut. Damals hat man das zumindest in meiner Wahrnehmung noch nicht so richtig getan, weil man sich natürlich auch manchmal ein bisschen geschämt hat, wenn einem sowas passiert ist. Man will ja immer stark wirken und dann passt sowas natürlich
aber nicht. Aber als dieses Video kam und dieser Shitstorm losgetreten wurde, da haben Sie doch bestimmt auch Stunden gehabt, wo Sie echt absolut down waren, ja, oder?
Natürlich. Ich war vollkommen überfordert im ersten Moment mit dieser Situation.
Man erschreckt sich auch so plötzlich so im Mittelpunkt zu stehen und so und dann so negativ. Ne?
Ich hatte dann auch noch verschiedene andere Menschen, die mir nachgestellt haben. Es kam natürlich eine Aufmerksamkeit auf mich, die dazu dann geführt hat. Und das ist nicht angenehm. Das macht auch was mit der Familie. Das ist klar. Und es gehört, glaube ich, trotzdem heute dazu, wenn man in der Politik sozusagen sowas passieren kann, nicht passieren muss. Und ich kenne zum Glück wenige Leute, denen das so dann passiert ist, aber womit man rechnen muss. Und ich habe dann auch eine tolle Unterstützung bekommen von der Bremer Polizei, auch für meine Familie tatsächlich.
Mein Gott, wie weit sowas gehen kann, ne? Ja. Dabei haben sie nur eine Position vertreten, die man halt vertreten kann, ne? Das ist also jetzt nichts Außergewöhnliches.
Aber es hat polarisiert und das passiert dann. Ich finde das nicht richtig. Ich finde das jetzt auch nicht, dass ich das in irgendeiner Form gutheiße, aber dann kann man ja auch darüber sprechen und sagen, Mensch, wie wollen wir eigentlich mit solchen Konfliktpunkten, wo man unterschiedliche Auffassungen zu hat, will man denn damit umgehen? Und ich konnte meinen Standpunkt klar machen und ich mache das auch heute noch, dass ich sage, nein, das lasse ich mir jetzt auch nicht gefallen. Ich zeige auch Leute an, wenn sie mich wirklich doch qualifizierter beleidigen.
Mhm. Wie ist das eigentlich in der Männerwelt 2025? Ist das immer noch so, dass Sie sind nun mal jung und blond? Blond ist ja jetzt keine Charaktereigenschaft, aber es entspricht einem Klischee, dass sie irgendwie nicht so ganz ernst genommen werden oder dass sie unter Mansplaining, also Männer erklären ihnen die Welt, leiden, weil die CDU und nicht nur die CDU ist ja doch noch von älteren Herren dominiert, müsste man so sagen. Ne? Es gibt zwar Frauen, es gibt auch junge Frauen, aber es ist jetzt nicht die Mehrheit.
Also das durchschnittliche Parteimitglied der CDU ist über 60 und männlich, das ist so. Dann nochmal der Aufruf, alle, die Lust haben, können gerne dazukommen.
Die nicht 60 ist.
Nein, auch alle dürfen kommen, auch gerne Männer über 60, da habe ich gar kein Problem mit. Aber es wäre natürlich schön, wenn auch noch jüngere Leute sich Lust haben, sich zu engagieren. Ich finde, das ist wichtig, einfach um auch eine Breite darzustellen. Ich habe das aber in der CDU...
Nicht so altväterliche?
Nie so tatsächlich erlebt. Klar, mal so in einzelnen Momenten, aber das haben Sie doch sicherlich auch, oder? Also das ist ja kein
Thema. Hat jemand schon mal Püppchen zu Ihnen gesagt oder sowas?
Püppchen noch nicht. Mädchen hat neulich jemand zu mir gesagt, oder kam nicht von der CDU.
Ja, aber sowas in der Politik, meine ich. In der Politik, das passiert Ihnen schon sowas.
Das passiert, ne? Ich meine, es passiert ja auch ganz öffentlich. Ich meine, ich hatte ja schon mit Ulrich Meurer schon verschiedene Auseinandersetzungen in dem Zusammenhang gehabt.
Ja.
Und... Da muss man sich dann halt auch wehren können. Und ich sage das den Leuten dann auch, wenn ich das nicht richtig finde.
Aber es ist interessant, dass das immer noch so ist, ne?
Ja, in der Tat. Das ist auch etwas, was mich sicherlich auch mal beschäftigt, wo ich dann drüber nachdenke, Mensch, wie kann das eigentlich sein? Aber auch dann, ich meine, ist ja die Frage, wie ist man sozialisiert, wenn man in einer Welt groß geworden ist, die einfach eine andere war als die Welt, in der ich jetzt groß geworden bin. Ich meine, viele der Leute, die jetzt auch in Entscheidungspositionen sind, sind ungefähr so alt wie meine Eltern. In den 60ern geboren, vielleicht sogar noch ein bisschen davor. Das ist eine andere Zeit ja auch gewesen. Unsere Welt hat sich ja sehr geändert seit 1990, 2000. Denken wir mal nur daran, wie es mit unseren Handys aussieht. Also wenn 2000 jemand gesagt hätte, übrigens in 25 Jahren habt ihr so ein Gerät und das ist eigentlich quasi euer Leben, dann hätten wir ja wahrscheinlich auch gesagt, bestimmt, hätten wir nicht geglaubt.
Ja, aber man hört sich, man guckt doch erstmal, was das Gegenüber einem zu bieten hat, bevor man versucht zu sagen, ich sag dir mal, wo es lang geht. Das ist das, was ich oft nicht verstehe. Das können ältere Frauen übrigens auch.
Aber ja, ganz bestimmt. Und ich will auch nicht sagen, dass ich für immer und ewig darauf gefeit bin, vielleicht auch mal jemandem was zu erklären, was die andere Person schon wusste. Und dann kann man sich ja darauf hinweisen. Aber ich nehme das jetzt nicht persönlich, sondern ich denke einfach, Mensch, wie kommst du jetzt eigentlich darauf, das so zu tun? Oder wie kommen Sie jetzt eigentlich dazu, das so zu sagen? Und dann sage ich das im Zweifelsfall. Und wenn das dann mehrfach passiert, dann sage ich das auch deutlich. Das ist ja Herrn Meurer dann auch passiert.
Das heißt, die erleben das schon, aber sie wissen sich zu helfen. Deswegen halten sie sich damit gar nicht weiter auf.
Nee, genau.
Mhm. Es wird ja trotzdem auch in Medien darauf rumgeritten, wenn junge Frauen, meistens auch junge, attraktive Frauen der Politik was werden wollen. Ich finde das so ein zweischneidiges Schwert. Lenke Wischhusen war so ein Fall. Dann gab es noch zwei andere FDP-Politikerinnen, eine Hamburgerin.
Nina Teuteberg und Katja Süding.
Genau, Katja Süding wollte ich gerade sagen. Ja. Die wurden dann auch noch zu dritt abgebildet. Das ist irgendwie auch komisch, weil das ist ja auch chauvinistisch eigentlich, oder?
Aber Sie sind doch von den Medien. Warum passiert denn das? Das können Sie
doch wahrscheinlich nicht. Wir haben das ja nicht gemacht.
Aber Sie beobachten das ja sicherlich.
Ich beobachte das und denke, also ich denke, Frau Wischhusen hat das auch im Positiven für sich nutzen können, weil man Aufmerksamkeit bekommt. Und ich weiß nicht, ob Sie sich noch an diese Wahlplakate erinnern können, wo sie auch wie so ein Topmodel eigentlich sich geriert hat. Also es ist, das wollte ich Sie ja fragen, es ist so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Aber wenn der Stern über Sie eine Titelstory machen würde und da würde draufstehen, die hübsche Blondine aus Bremen erobert die CDU. Weiß ich nicht, was würden Sie dazu sagen?
Das wäre jetzt kein Titel, wo ich sagen würde, Mensch, von dem habe ich schon immer geträumt. Ich bin ja nicht in der Politik, weil ich irgendeinen Schönheitscontest gewinnen möchte, sondern ich bin in der Politik, weil ich Dinge bewegen möchte und ich...
Aber Sie wissen, dass das schon eine Rolle spielt.
Ja, natürlich. Es gab jetzt ja auch gerade so eine spannende Umfrage von der Bild.
Wo das
ja
habe ich nicht mitbekommen.
Dann ist gut,
doch,
dann müssen
bitte,
wir auch, nein, da reden wir ja auch nicht darüber.
Doch bitte. Und unsere Zuhörer wollen es auch wissen. Wer ist die hübscheste Frau in der CDU oder sowas?
Die schönsten Landtagspolitiker wurden gerankt.
Und wo waren Sie, auf Platz 1?
Ich war tatsächlich auf Platz 1 und dann habe ich auch ganz spannende Anfragen bekommen, so nach dem Motto, was ist denn eigentlich meine Beauty-Routine? Wo ich dann gesagt habe, das ist natürlich total schmeichelhaft, wenn einem sowas gesagt wird, aber darum geht es ja nicht.
Wer war denn auf Platz 2?
Jemand aus, ein Herr aus Baden-Württemberg, wenn ich das
richtig... Ach, deren waren da auch?
Ja, es waren so
von... Ah, das ist ja immer schon...
Aber es war eine KI, also von daher muss man sich wirklich fragen, also was heißt jetzt attraktiv und was nicht? Aber wir hatten ja gerade über die Zweischneidigkeit dieses Schwerts gesprochen. Ja. Ich weiß noch, jemand hat mir das geschickt per WhatsApp und ich habe das gesehen, ich dachte, das ist doch jetzt eigentlich nicht euer Ernst, habe ich gedacht bei Bild. Und ich wusste natürlich, dass das kommt und das ist aber gar nichts... Deswegen können wir das Thema jetzt auch gerne gleich abschließen. Nichts, was mich in irgendeiner Form ausmacht oder worüber ich jetzt nachdenke, sondern ich denke über Politik nach.
Naja, aber Psychologen sagen, schöne Menschen sind erfolgreicher. Das ist einfach so.
Ja, und jeder von uns macht sich ja auch gerne irgendwie zurecht, dass man ordentlich aussieht. Das ist sicherlich auch so. Aber es ist nichts, worüber ich jetzt nachdenke. Und ob jetzt jede KI irgendwie da recht hat, das wage ich auch zu bezweifeln.
Wir haben natürlich über Ihr Privatleben halten Sie sich sehr zurück, auch in Social Media. Das haben Sie früher öfter mal gemacht, kann ich mich so dran erinnern. So vor ein paar Jahren, da hat man noch öfter Urlaubsbilder und so gesehen. Man sieht auch Bilder, Sie sind am Himalaya, Sie sind in Shanghai und sonst wo, aber fast immer ist das arbeitsbezogen, da sind Sie gar nicht privat. Das bisschen, ich kann ja mal sagen, das bisschen, was ich von Ihnen rausgefunden habe auf die Schnelle. Sie lieben die Ostsee und die Kieler Bucht, habe ich gedacht, weil Sie da Verwandte haben, noch in Kiel.
Ich bin da geboren und ich habe tatsächlich im Studium da noch mal ein Jahr lang gewohnt.
Ah ja.
Und die Ostsee wirkt eine große Anziehungskraft auf mich aus und da komme ich schon sehr zur Ruhe und ich finde das einfach sehr schön, da auch an der Kieler Förde zu sein. Das hat für mich immer was. Und ja, ich habe auch immer noch Familie in Schleswig-Holstein. Ich bin gerne in Schleswig-Holstein. Ich mag das Lebensgefühl. Ich finde, das ist auch immer dem Bremer Lebensgefühl sehr ähnlich. Ich finde, die Menschen sind da sehr entspannt und das finde ich hier für Bremen auch.
Dann, Sie haben die Katze. Dann, Sie trinken Tee. Wahrscheinlich trinken Sie eher Tee als Kaffee?
Grundsätzlich ja.
Verstehe.
Ich habe eine große Leidenschaft für schwarzen Tee.
Wenn Sie mal, welchen denn? Welchen trinken Sie denn?
Ich mag gerne diesen Breakfast-Tee.
Ah ja, englischen, ne?
Genau, diesen englischen. Aber es gibt diesen Yorkshire-Tee, den finde ich auch sehr gut. Der ist noch ein bisschen stärker. Mhm. Irish-Tee ist dann noch mal stärker.
Jetzt kommt die Gretchenfrage, mit Milch oder ohne Milch?
Mit Milch, mit Milch, aber ohne Zucker. Aber morgens immer als allererstes.
Tee.
Davor bin ich so ein bisschen krantlich.
Verstehe. Dann ist fast immer Arbeit irgendwo. Sie haben mal auf TikTok, ich meine, Sie wissen, wie die Zielgruppe ist, da muss man sich auch schon auf andere Sachen einlassen. Da haben Sie mal in 60 Sekunden Ihre Handtasche ausgepackt.
Ja.
Das war links etwas langweilig, wenn ich sagen darf.
Kann aber ja mal jeder zugucken, ob er das jetzt so spannend findet oder nicht. Was hätten Sie denn erwartet, was da noch drin ist?
Es war halt.
Aber Sie haben bis zum Ende anscheinend zugeguckt.
Ja,
schauen Sie mal.
Ich muss ja recherchieren.
Okay, nur Recherchezwecke, alles klar.
Schon die Bücher. Ja, sonst interessiert Sie, was in meiner Handtasche ist, eigentlich interessant.
Ich fände das spannend. Wollen Sie mal, weil das interessiert die Hörerinnen und Hörer bestimmt auch. Was haben Sie denn heute dabei?
Ich befrage Sie. Gott sei Dank bin ich gesagt, wären Sie mal Journalistin geworden, dann hätte ich die Tasche auspacken müssen. Auf jeden Fall waren da halt Bücher drin, aber es war alles arbeitsrelevant. Alles, was quasi in der Tasche war, außer eine Sonnenbrille, da haben Sie nicht mal die Marke verraten. Vielleicht macht man das auch nicht.
Ich habe auch sehr wenige Marken Sonnenbrillen.
Es gab einen Lippenstift, eine Sonnenbrille, alles andere war. Die Bücher, die Sie hatten zwei Bücher sogar mit, die waren aber beides auch Arbeitsbücher, also keine. Lesen Sie Belletristik?
Ja, ganz viel.
Was denn zum Beispiel?
Ich lese gerade ein Buch, wo es um... Also es gibt ja dieses Buch Crazy Rich Asians.
Ja, das kenne ich.
Genau, das ist
da gibt es mehrere Bände
genau,
von.
Genau,
ne?
Und der Autor hat jetzt ein neues Buch geschrieben. Mir ist der Titel gerade entfallen,
ja.
Das lese ich gerne. Und dann Habe ich gerade noch ein Fantasy-Buch, was ich abends total gerne lese. A Court of Thorns and Roses heißt die.
Lesen Sie das auch in Englisch?
Ich lese das tatsächlich auf Englisch, weil es original auf Englisch geschrieben ist. Ich weiß bestimmt dann, weiß ich nicht, wie es auf Deutsch heißt, deswegen habe ich es gerade auf Englisch gesagt. Aber das lese ich total gerne. Ich lese auch immer sehr viele Bücher gleichzeitig. Aber ich lese tatsächlich auch gerne mal ein Sachbuch. Also ich lese gerade die Biografie von Jacinda Ardern, der ehemaligen Ministerpräsidentin von Neuseeland. Mhm. Das ist ein Buch, was mir gut gefällt. Und ein Buch über die Ursprünge der unterschiedlichen Kulturen und wie das unser Denken heute noch prägt. Das ist auch ein Buch, was hochinteressant ist, gerade wenn man sich diese indische Kultur anschaut.
Bei Ihnen frage ich mich auch, wie viele Stunden Ihr Tag gemeinerweise hat im Vergleich zu meinem.
Oh, das klingt jetzt so viel, aber ich lese abends eine halbe Stunde.
Ja, Sie sind Anwältin, Sie sind CDU-Fraktionsvorsitzende, Sie haben andere Positionen innerhalb von der CDU. Also schon als Fraktionsvorsitzende ist das ja ein Fulltime-Job, wie jeder weiß. Und Sie lesen noch, füttern Ihre Katze, machen das Katzenklo sauber, was da eben alles zugehört, sind auf Social Media sehr aktiv. Das kostet auch Zeit, das ist ja auch nicht mal eben so gemacht. Dann hat man einmal gesehen, wie Ihr Wochenende aussieht. Das ist allerdings schon 3 Jahre her. Ein Mini-Vlog, der war aber sehr mini. Sie haben morgens Erdbeeren gefrühstückt. Sie sind zum Werder-Spiel gegangen, das Werder gewonnen hatte. Und dann haben Sie, glaube ich, wieder gearbeitet. Das war, glaube ich, noch vor Ihrem Abschluss.
Da muss ich mal gucken, was das für ein Vlog war. Den erinnere ich mich gar nicht mehr.
Jedenfalls sind Sie Werder-Fan. Muss man das sein, wenn man in der Politik in Bremen erfolgreich sein will?
Das war bei mir schon immer so in der Familie. Mein Großvater hat, als ich ihn dann kennengelernt habe, in Schleswig-Holstein auch gewohnt. Er kommt aber hier tatsächlich aus dem Viertel. Und ich erinnere mich noch daran, es gab irgendwie immer rund um 19 Uhr Hallo Charlie oder Unser Robby. Das waren die großen Kinderserien über so einen Affen oder so eine Robbe. Wahrscheinlich dürfte man das heute gar nicht mehr produzieren, aber man war ein großer Fan natürlich. Und ich weiß noch, dass ich das dann immer in der Hälfte abbrechen musste, weil Opa immer umgeschaltet hat zur Sportschau, weil man immer Werder gucken musste. Und es ist uns tatsächlich in die Wiege gelegt, dass es immer Werder war.
Verstehe.
Und 2004 war dann ja auch das Double, da war ich dann gerade 8 Jahre alt. Das hat einen natürlich dann total mitgerissen. Und ich habe ein Trikot gehabt dann von Diego mit all den Unterschriften. Und ich schaue es auch wirklich heute immer noch gern, wenn es die Zeit zulässt. Ich finde, das ist sehr entspannt. Aber ich gucke generell auch gern Sport. Ich finde das cool.
Aber haben Sie eine Dauerkarte?
Nee, ich habe keine Dauerkarte. Meine Schwester und ihr Freund haben Dauerkarten, die sind eigentlich immer da, aber das würde sich wahrscheinlich für mich dann doch nicht lohnen. Ich würde es nicht immer schaffen.
Apropos Freund, verliebt, verlobt, verheiratet, auch das halten Sie sich sehr bedeckt. Sind Sie verliebt, verlobt oder verheiratet? Verheiratet glaube ich nicht.
Ich bin nicht verheiratet, aber sehr verliebt. Ich habe einen wirklich ganz tollen Partner an meiner Seite jetzt auch schon seit 5 Jahren und ich wüsste gar nicht, wie ich das ohne alles machen sollte, ohne ihn. Der ist wirklich eine tolle Stütze und ich meine, das muss man auch wirklich wollen, dieses ganze politische Leben mitzumachen. Und
obwohl er bei Ihnen auch nicht vorkommt, ich frage Sie deswegen so unverschämt, weil diese Home-Stories, das gehört, dieses Private gehört zu einem erfolgreichen Politiker auch ein bisschen dazu. Es gibt welche, die das gar nicht machen, aber wenn ich mir überlege, hier die Bürgermeister zum Beispiel, man kannte die First Lady, ne? Man wusste irgendwie ein bisschen was, als Herr Bohrenschulte vor, weiß ich nicht, einem halben Jahr oder einem Jahr nochmal geheiratet hat, wurde berichtet und so. Ich kann mich an einen Bericht über Herrn Börnsen, Herrn Sieling in der Toskana und Herrn Börnsen auf Mallorca und so erinnern. Deswegen.
Aber mein Freund kommt auch mit, also so ist es nicht. Also jetzt beim Veteranentag, jetzt am 15. Juni, da war auch mit in der Bürgerschaft. Also es ist überhaupt nicht so, dass ich ihn jetzt in irgendeiner Form verstecken würde, aber
nee, das nicht,
wir haben beide, also er muss jetzt nicht jeden Tag auf Instagram mit dabei sein.
Aber ich habe gar kein Bild von Ihnen beiden gesehen. Liegt das an mir?
Die gibt es aber auch.
Ah ja, verstehe.
Er ist auch sogar, wir haben mal vom Spiegel gab es mal so eine Dokumentation über meinen Wahlkampf, wo wir dann gemeinsam Flyer verteilt haben.
Ach, verstehe.
Aber es ist nichts, was ich jetzt forciere, auch weil es aus meiner Sicht wenig mit meinem politischen Engagement zu tun hat, wer jetzt genau mein Freund ist, aber es ist auf keinen Fall geheim und ich bin sehr glücklich mit ihm.
Nee, ich frage auch nur, weil wie gesagt, ne, so ein bisschen, dass man, ich glaube, das liegt auch daran, dass man ein bisschen nahbarer wird, wenn die Leute so ein ganz bisschen wissen, sie zeigen ihre Katze ja auch und da würde man denken, ja, sie hat eben auch eine Katze. Was ist eigentlich für eine Katze, die ist so fällig?
Ja, die ist so plüschig. Ja. Das ist eine britische Langhaarkatze.
Ah ja. Britische Katzen, da gibt es ja sehr viele, die sind sehr beliebt. Ne?
Ja, das gibt die in Kurz und in Langhaar.
Ich kenne die in Kurz, die sind auch wie Teddy so ein bisschen.
Ja, und ich
auch sehr süß.
Das ist, ich wusste halt, als ich mich entschieden habe, eine Katze zu haben, kannte ich diese britischen Langhaar schon. Ich fand die sowieso total süß. Und dann habe ich halt nach einer Katze gesucht, die auch in einer Wohnung glücklich ist, weil ich wohne immer noch gerade in der Wohnung, in der ich zu meiner Ausbildungszeit reingezogen bin. Das heißt, das ist jetzt keine fürstliche Wohnung. Und ich wollte gerne eine Katze haben, die damit gut auskommt. Ich hatte auch überlegt, ist eine Bauernhofkatze. Aber ich habe gedacht, wenn die immer gekannt hat, dass sie raus kann, dass sie sich bewegen kann, das ist doof. Und diese Katzen sind nicht so, die sind nicht so, dass sie sich jetzt unglaublich viel bewegen müssten. Also klar, der bewegt sich auch und der darf auch viel spielen. Und
Garfield?
Nee, er ist nicht übergewichtig. Der sieht nur so aus, dass das Fell, das trägt auf. Die Debatte habe ich auch immer. Nein, er ist, aber meine Mutter sagt immer, er ist so ein Luxus-Miezi. Das ist da bestimmt, weil er einfach sehr geliebt wird.
Ja, verstehe. Jedenfalls, das ist so alles, was ich so auf die Stelle gesehen habe. Gesehen habe, genau. Das reicht wahrscheinlich auch.
Ach, also
haben Sie, also die, zu den Laufen, das habe ich zum Beispiel jetzt auch nicht gesehen. Wahrscheinlich ja, müssen
Sie müssen nochmal meine Storys nochmal mitgenommen. Ja, mit also ich poste nicht so viel, aber das ist mittlerweile auch irgendwie nicht mehr so das, von dem ich das den Eindruck habe, dass man das jetzt so viel macht, sondern ich mache vor allen Dingen Storys. Also wenn man zugucken möchte, dann kann man mir bei Instagram folgen und dann gibt es halt immer für 24 Stunden diese Storys zu sehen.
Ja, dann habe ich das wahrscheinlich verpasst und habe nur das, was gespeichert war,
obwohl gesehen, Sie doch auch auf Instagram aktiv sind. Aktiv. Wir folgen uns doch gegenseitig.
Ja, aktiv. Also ich bin da nicht so aktiv, ja. Ne, weil ja. ich bin, früher war ich da noch ein bisschen enthusiast, aber Social Media mit all dem Negativen, das geht mir so auf den Keks, weil da so viel Unfug getrieben wird, so viel dummes Zeug verbreitet wird.
Viel Positives tatsächlich, also ich schon. Also
Sie sind überhaupt ein viel positiver Mensch als ich. Ich würde sagen, ich finde, da wird so viel Hass ausgeschüttet, diese Kommentare und so viel Blödsinn. Also ich bin da, ich finde, ich möchte gerne ein Leben ohne Social Media führen.
Auch okay.
Geht journalistisch zwar noch nicht, aber privat würde ich davon echt Abstand nehmen wollen.
Mir macht es Freude, mich inspiriert das häufig auch zu sehen, was machen andere. Ich habe darüber echt coole Menschen auch kennengelernt. Ja. Und also ich würde sagen, wenn man meine Storys guckt, dann sieht man auch noch mal deutlich mehr von meinem Leben, was ich so mache. Ich habe sicherlich jeden Tag so 3-4 Storys mit dabei und da erzähle ich dann, was ich gerade denke, was ich gerade mache.
Aber es ist schon, der Fokus ist schon eindeutig auf Politik. Ne? Das ist ihr offizielles Politikerprofil und nicht etwa die private Wiebke Winter.
Also es wurde schon als privates Profil angelegt. Das sieht man auch noch an den ersten Posts, weil ich habe keine gelöscht. Das erste Bild ist, glaube ich, eins von mir, wo ich gerade in der Bibliothek sitze, in der Uni. Oder so ein Berliner, den ich da irgendwie gegessen habe. Ja. Das war so 2013. Damit habe ich immer noch nicht so damit gerechnet. Ja, nee, und man sieht schon auch von mir viel privat. Und das ist auch, wenn man mir da schreibt, dann erreicht man auch mich. Also das ist jetzt nicht, dass das irgendwie von einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin von mir betrieben wird.
Aber ich meine, wenn Sie...
Aber klar, mein Leben ist aber auch viel Politik. Ich meine, ich stehe morgens auf und das Erste, was ich mache, ist irgendwie Zeitung zu lesen und irgendwie Deutschlandfunk zu hören. Und das mache ich dann bis abends spät. Also es ist jetzt... Schon doch, was ich viel mache.
Ist schon Werbemittel, auch ein wichtiges Werbemittel, um Menschen zu erreichen. Ich meine jetzt nicht Werbemittel im Sinne von, dass man unbedingt gewählt werden will, aber ein Werbemittel, das kriegt man ja mit, leider bei der AfD im negativen Sinne, aber auch bei den Linken, ne? Wie wichtig Social Media ist, um junge Leute zu begeistern irgendwie oder zu interessieren, sagen wir es mal so.
Ich glaube, es geht vor allen Dingen auch um Präsenz und auch um Nahbarkeit, dass man so ein bisschen was vom Menschen sieht, was man vielleicht nicht mitbekommt, wenn man jetzt eine Pressemitteilung liest. Da ist jetzt ja nicht so viel Persönliches meistens drin in so einer Pressemitteilung.
Das stimmt, aber es ist natürlich eine inszenierte Wirklichkeit, ne?
Alles ist ja inszeniert, genau. Was man irgendwie macht. Das ist ja auch, wenn man irgendwie ein Fotoalbum macht von seinem Urlaub, ja, so ganz klassisch, dann nimmt man ja auch nicht die Bilder, wo man irgendwie gerade völlig genervt ist, weil es viel zu warm ist, man sich schon dreimal verfahren hat und auch noch durstig ist und der Bus erst in 30 Minuten kommt.
Ich meine, nur die Nahbarkeit ist, deswegen sage ich ja, wenn man, das sieht alles sehr perfekt aus, wie bei Instagram im Übrigen ja auch, ne? Das,
ja. Das müssen die Menschen, da können die Leute ja mal reingucken und sagen, wie echt das ist oder auch nicht. Also,
nee, ich glaube schon. Also jeder, der sich da präsentiert, haben Sie ja absolut recht, der wird natürlich nicht die Verzweiflung, warum auch, geht ja auch kein was an, abgesehen davon, ich weiß auch gar nicht, ob das andere Leute dann unbedingt wissen wollen. Was die Politik betrifft, deswegen sage ich ja, ich habe Sie, glaube ich, bei Buten und Binden gesehen und da hatten Sie natürlich perfekt eine Antwort auf jede Frage. Sind Sie da geschult oder waren Sie schon immer so schlagfertig? Und wie gesagt, ich finde, dass es wie von der Fraktionsvorsitzenden-Schule irgendwie so kommt.
Naja, ich überlege mir schon vorher, was da für Fragen kommen könnten und was ich darauf auch antworten sollte. Das will ja auch, glaube ich, niemand sehen, der dann dazu guckt, dass man sich da einen abstottert.
Nee, stotter nicht, aber deswegen frage ich Sie jetzt weder, ob Sie hier die Wahl gewinnen wollen, noch mit welcher Koalition.
Ja, ich habe das schon gemerkt. Also Sie waren ja auf jeden Fall viel über alles andere geredet, außer über Politik.
Ja, wir haben schon über Politik geredet, aber nicht so, weil das ist ja erstmal schon x-mal berichtet und zweitens... Deswegen ist es ein bisschen langweilig, ne? Ich meine, ich kann Ihnen die Fragen nochmal stellen, aber ich kenne Ihre Antworten ja auch schon.
Da können Sie sonst auch, ich kann die Fragen stellen und Sie antworten, das wäre doch auch mal spannend.
Ja, ich bin nur nicht politisch engagiert, also ich stelle mich
also
ja
Sie können sagen, was Sie glauben, was ich sagen würde, das wäre doch auch eigentlich mal ganz spannend.
Na, bei manchen Sachen weiß ich es ja. Also wenn ich Sie jetzt frage, welche Ziele Sie als Fraktionsvorsitzende haben, dann werden Sie mir sagen, dass Sie bei der Wahl, die nächsten Wahl, die meisten Stimmen, die erste Fraktion werden wollen mit 30 plus X. Und dass Sie finden, dass der Senat Bovenschulte die Arbeit nicht macht, wie sie gemacht werden muss. Und wenn ich Sie dann frage, mit welcher Partei wollen Sie denn koalieren, dann sagen Sie, das legen Sie jetzt noch nicht fest.
Sie haben das wunderbar auf den Punkt gebracht. Boah,
Sie können das besser formulieren, würde ich sagen.
Ach, aber nein, das war sehr gut.
Deswegen stelle ich Ihnen die beiden Fragen erst gar nicht. Ich reite auch nicht darauf rum, dass Herr Imhoff vielleicht doch nicht so freilich gegangen ist, weil auch da haben Sie eine Antwort parat. Deswegen frage ich Sie nicht. Welches wäre, also mal angenommen, der CDU gelingt es, die stärkste Kraft zu werden. Nee, ich frage Ihnen erst noch was anderes, bevor ich es vergesse. Sie würden ja in jedem anderen Land wahrscheinlich gute Chancen haben, in die Regierung zu kommen, nur nicht in Bremen. In Bremen hat die CDU, wissen alle, traditionell schwer. Wieso engagieren Sie sich hier? Ich vermute mal, dass andere Landesverbände Sie doch auch sofort mit Kusshand nehmen würden.
Bremen ist mein Zuhause.
Wird es auch bleiben?
Ich bin hier groß geworden und es bleibt immer mein Zuhause.
Aber als Christdemokratin haben Sie es hier halt schwerer als anderswo, ne?
Ja, aber das ist ja nicht der Grund, warum ich jetzt Politik mache, dass ich es irgendwo leicht oder nicht so leicht habe, sondern ich habe Werte, für die ich einstehe. Und es gibt dieses Bundesland, es gibt diese beiden Städte, die mein Zuhause sind, wo ich groß geworden bin, wo mein Vater groß geworden ist, wo mein Großvater groß geworden ist. Und ich sehe so viel Potenzial in dieser Stadt, in unseren beiden Städten, die wir haben. Und ich möchte einfach das ausschöpfen. Ich glaube, dass Bremen, ich meine, wo kommen wir her? Wir haben so eine reiche Tradition, so eine große Historie. Und ich kann mich, also es nervt mich einfach so sehr, dass sich dieser Senat Bovenschulte jetzt die ganze Zeit mit dem Mittelmaß oder noch nicht mal Mittelmaß,
dass
sondern
wir
ja auch Untermaß.
Unseren Möglichkeiten
ja, dass
bleiben,
wir aber die ganze Zeit damit zufrieden sind. Ich habe jetzt gerade irgendwie so ein Interview gelesen mit den Linken und da sagt der Landesvorsitzende der Linke, ja, unser Ziel ist es, dass wir jetzt bei dem PISA-Ranking mal auf Platz 15 oder 14 kommen. Ich dachte, was ist denn das für ein Ziel? Das kann doch nicht unser Anspruch sein, dass wir jetzt sagen, 15 oder 14, das ist das, wo wir hinwollen.
Allerdings
das ärgert mich. Da hau ich hier gleich schon den Stuhl fast.
tun Sie doch weh. Aber es wäre natürlich schon was, wenn man das schaffen würde.
Ja, ne? Aber das ist doch nicht der Anspruch. Unser Anspruch muss doch sein, dass wir unseren Kindern die bestmögliche Bildung geben. Und da muss doch unser Anspruch sein, nicht zu gucken, was machen die auf Platz 15 oder 14, sondern was macht zum Beispiel Hamburg, die jetzt sich wirklich hochgearbeitet hat, oder was macht Sachsen oder was macht Bayern, wie unterrichten die, was sind vielleicht
also Sachen, die Platz 1. Ja, es entspricht ihrem Leben so ein bisschen. Ne? Aber die Frustration ist ja größer, weil wir ungefähr, ich will es gar nicht sagen, wie viele Jahre brauchen, um Platz 1 zu kommen, um erstmal auf Platz 14 zu kommen. Ne?
Und das ist sicherlich ein Zwischenziel, aber das kann ja, wenn ich gefragt werde in einem Interview, in einer Zeitung, Mensch, was ist jetzt das Ziel? Dann kann doch das nicht das Ziel sein. Also das ist für mich etwas, wo ich sage, das kann doch nicht der Anspruch sein, wenn man hier Politik macht.
Und der eine würde sagen, das ist eine Utopie und der andere sagt, das andere von den Linken ist halt realistisch, ne?
Ich würde sagen, dass es realistisch ist, dass wir auch irgendwann auf Platz 1 kommen. Ich meine, Hamburg hat es doch auch geschafft. Warum sollten wir es denn nicht schaffen?
Jetzt mal ernsthaft, Frau Winter. Wenn Sie nicht Bürgermeisterin werden würden, angenommen, Sie könnten das, und Sie würden doch ein Teufel tun, Bildungssenatorin werden. Das wollen Sie mir nicht erzählen, um dann Bremen auf Platz 1 zu bringen?
Mir ist wichtig, dass die Kinder in Bremen eine gute Bildung haben.
Ja, aber würden Sie Bildungssenatorin in Bremen werden wollen?
Es ist sicherlich kein leichter Job. Und deswegen schließe ich aber trotzdem keinen Job aus, den es hier
Sie
geben könnte.
Also
aber ich
das Amt übernehmen, wenn es Ihnen jemand antragen würde? Dieses Amt?
Ich würde überlegen, ob ich dafür genug Qualifikationen habe und mich ja ganz genau absprechen mit Menschen, die das von innen kennen.
Frau Olepp ist auch Juristin.
Darum geht es, glaube ich, gar nicht mal Juristin zu sein. Sondern ist vielleicht auch die Frage, was hat man für einen Hintergrund? Kann man das? Ich glaube, da muss jetzt jemand rein, der das wirklich richtig gut kann. Und Frau Olepp
kannst du auch mal nicht richtig gut.
Nicht richtig gut. Nein, ich meine, es ist ja offensichtlich.
Obwohl sie andere Stärken hat in ihrem Menschen.
Hat sie bestimmt. Hat sie bestimmt. Und sie hat
sich.
Ich gehe auch davon aus, dass Frau Olepp nicht jeden Morgen denkt, Mensch, und ich möchte heute die Bildungspolitik wirklich nochmal richtig schlecht machen. Sondern ich gehe davon aus, dass Frau Olepp da jeden Tag hingeht und sagt, okay, wie können wir den nächsten Brand löschen, den wir da haben? Ich finde trotzdem, dass sie keinen guten Job macht. Das darf ich aber auch sagen.
Ja, natürlich. Aber Sie würden das Bildungsressort trotzdem nicht nehmen, weil Sie ja sagen, Sie sind vielleicht nicht die Richtige.
Ich weiß es noch nicht. Ich habe mich noch nicht damit, ich hatte noch nicht die...
Frau Winter, Sie würden sich unglücklich machen.
Die Frage, die ich mir wirklich stelle und die mir bislang noch niemand beantworten konnte, ist, ich frage mich immer, wie kann es sein, dass wir an so vielen Stellen auch so viel schief gehen lassen? hier in der Bildung. Und das hat mir noch niemand wirklich gut erklären können. Ich stelle diese Frage aber wirklich vielen Menschen. Ich sage immer, woran liegt das denn eigentlich, dass es so ist? Klar, Sprache. Aber wir haben so viel Missmanagement an vielen Stellen. Auch ich sitze hier an diesem Haushalts- und Finanzausschuss. Und da ist es andauernd Kinder und Bildung, die dann vergessen haben, mal, dass auch eine Schule Geld braucht, um die Schule zu heizen. Wie kann es sein, dass gerade an der Schule, an der Borchsöhe, bei mir in Bremen-Nord, die Lehrerversorgung irgendwie, es gibt unterschiedliche Zahlen, manche sagen 64, andere sagen 75% liegen. Also die Kinder gar nicht genügend Unterricht haben, weil das alles ausfällt. Manche nur 16 bis 17 Wochenstunden haben. Das kann doch nicht sein.
Wie das ist allerdings passieren? Die Frage ist natürlich klar, weil es zu wenig Lehrer gibt. Ja, aber viele Lehrer in Teilzeit gehen, ja viele Lehrer in Frühruhestand gehen. Und warum? Weil sie zu wenig Lehrer sind.
Ja, das ist klar, aber dass eine einzelne Schule so dann hinterherhängt, ja, das kann ja nicht sein. Da muss ich das umorganisieren. Soweit darf ich es doch gar nicht erst kommen lassen. Das verwundert mich so sehr.
Mal angenommen, dass ein Christdemokrat in dieses Ressort kommt, wer auch immer, dann kommt er in ein Ressort, wo seit x Jahren Leute arbeiten. Vielleicht auch viele mit SPD-Parteibuch, kann man sich vorstellen.
Immer schon in der SPD hat dieses Ressort.
Und das ist ein Problem, oder? Das heißt, es wird, also ich weiß gar nicht, auch für Grüne oder Linke oder so, das ist...
Man wird sicherlich mehr als 4 Jahre brauchen, um tatsächlich einen großen Unterschied zu sehen. Das ist einfach so, weil Prozesse Zeit brauchen. Und wir auch
40 Jahre vielleicht.
Ich hoffe, wir würden es schneller hinbekommen als in
Ihre
40
Kinder
Jahren.
Könnten, Ihre Enkel könnten wahrscheinlich davon profitieren.
Und das wäre doch aber auch ein gutes Ziel.
Ich wollte vorhin noch, war ich so auf Bremen rumreiten. Sind Sie Karrieristin oder ist das ein negatives Wort für Sie?
Es ist so, dass ich immer ein Warum habe, warum ich das mache. Und wenn man sagt, man ist Karrieristin, wenn man sagt, ich möchte gerne Bremen besser machen, ich möchte mich gerne für Bremen einsetzen. Wenn man dann eine Karrieristin ist, bin ich auch gerne Karrieristin. Das ist mir ehrlich gesagt egal. Ich weiß, warum ich es mache.
Ich meinte Karrieristin, wo wollen Sie mal hin? Weil wenn man wirklich was bewegen will und eine Regierung will, da kann man nun mal am meisten gestalten.
Ich habe nie ein Amt angestrebt, um einen bestimmten Titel zu haben, sondern ich habe es immer gemacht, weil ich weiß, warum ich das mache. Ich habe Themen, die mich einfach sehr umtreiben.
Möchten Sie nach Berlin, meine ich?
Ich möchte jetzt gerade Bremen besser machen. Ob ich vielleicht, ich bin jetzt 29, wer weiß, was in 10, 20 Jahren ist. Vielleicht sagt Bremen auch irgendwann so, wir haben jetzt wirklich genug von der Winter.
Vielleicht wird Bremen irgendwann zu klein für Sie, ne?
Ich finde, dass wir hier genügend Herausforderungen haben, die man erstmal angehen kann.
Ja, wir reden in 4 oder bis 5 oder 6 Jahren nochmal.
Aber Sie haben mir das schon mal gesagt. Ich weiß gar nicht, welchen Zeitraum Sie da gesagt hatten, wann ich in Berlin sein würde, aber ich bin immer noch hier.
Ja, das stimmt. Aber ich habe wahrscheinlich gesagt, so in 10 Jahren.
Dann liege ich Hören wir noch mal nach. Aber ich war ja schon mal da. Das war schon 4 Jahre her.
Aber in Röwekamp ist Bremen ja auch zu klein geworden. Oder hat es aufgegeben, dass er jemals ins Rathaus einziehen kann?
Manchmal ist es ja auch so, dass man bestimmte Sachen erreicht hat. Oder dann vielleicht das Gefühl hat, man möchte gerne auf einer anderen Ebene noch mal ein anderes Warum erfüllen. Und deswegen ist ja auch immer die Frage, welches Warum hat man gerade und wo kann man es erfüllen?
Ja, aber die Christdemokraten wollen doch vor allen Dingen die SPD abwählen oder irgendwann sehen, dass die SPD nicht mehr...
Also ich bin nicht in der Politik, weil ich gesagt habe, ich möchte, dass die SPD da nicht mehr sitzt, sondern weil ich gesagt habe, dass ich Bremen stark machen möchte.
Also doch in einer großen Koalition eventuell, aber darüber reden wir jetzt noch nicht. Ich glaube, wir haben schon bald meinen Zettel abgearbeitet. Ich muss noch mal eben gucken. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Ach so, Sie wollen ja nur Frauen für die Politik begeistern, ne?
Nee.
Nee?
Nee, alle Menschen. Ich finde es total wichtig, dass man in einer Demokratie so viele Menschen...
Habe ich aber gelesen, weil Sie in diesem Arbeitskreis waren. Arbeitskreis Frauen in der Jungen Union.
Aber das heißt
wer
ja
junge
nicht,
Frauen dass man für Politik weiß, dann habe ich gelesen. Ja. Ja. Sie haben es vielleicht nicht gesagt.
Ja. Na, dazu würde ich aber auch stehen, weil wenn man sich anschaut, wer momentan vor allen Dingen in Parteien ist, zumindest bei mir in der CDU, sind es überwiegend Männer.
Aber woher kommt es, dass sich junge Frauen sich nicht für Politik so schnell begeistern lassen?
Also, wissen Sie das? Das ist ein Phänomen, was ich mir auch genau anschaue, besonders momentan, weil es neue Studien gibt, wonach man sieht, dass besonders junge Männer sich eher konservativen Parteien zuordnen und junge Frauen eher für Linken. Ja, auch der CDU, das sehen wir auch. Und junge Frauen eher dem linken Spektrum. Ich finde das auch sehr interessant. Ich spreche da auch mit vielen Menschen zu, warum das so ist. Das kann mit Zuschreibungen, kann ein Grund sein für Zuschreibungen. Was ich aber gut finde, ist, wenn junge Frauen sich auch politisch engagieren. Weil klar ist, Männer dürfen schon deutlich länger wählen als wir. Ja, und ich finde, da haben wir immer noch, selbst wenn das schon über 100 Jahre her ist, sieht man immer noch, dass die meisten Menschen, die in politischen Führungsrollen sind, immer noch Männer sind. Und ich würde mir wünschen, dass wir irgendwann gar nicht mehr darüber reden, dass Sie hier zum Beispiel jetzt gerade mit einer jungen Frau gesessen haben, dass das gar kein Thema mehr ist.
Ja, ich bin ja für eine Bestenauslese und nicht nach Geschlecht oder
sonst
irgendwas oder
Alter. Ich habe mich immer gegen Quoten eingesetzt. Und trotzdem wünsche ich mir, dass mehr Frauen sich engagieren, weil ich sehe, dass wir noch nicht
noch nicht mal annähernd 50-50 sind. Es geht nicht darum, dass man immer pari-pari haben muss. Na, es geht darum, wer sich engagiert. Und da muss man sich doch fragen, warum engagieren Frauen sich weniger?
Ja,
und der Grund ist ja zum Beispiel auch, dass Familie. Frauen heute immer noch häufiger Care-Arbeit übernehmen. Hm. Und das ist etwas, wo ich sage, da sind wir als Gesellschaft wahrscheinlich gleichberechtigt. Jeder hat dieselben Rechte. Aber zum Schluss ist es immer noch so, dass Frauen häufiger dann Angehörige pflegen, sich um Kinder kümmern, bestimmte Aufgaben übernehmen. Ich finde, das ist nicht richtig. Ich finde, beide sollten gleichberechtigt auch an Politik teilhaben, weil zum Schluss ist Politik ja der Ort, wo Entscheidungen für alle getroffen werden. Und dann ist es gut, wenn man möglichst viele Menschen da vertreten hat, die unterschiedliche Sichtweisen mit einbringen.
Aber die CDU hat sich ja schon auf Quoten eingelassen. Und man würde ja nie zulassen, dass in der Landesliste, wenn es 6 sehr fähige Männer wären, dann würde man niemals nur die 6 fähigen Männer an die Spitze setzen, sondern man würde halt immer Kompromisse machen.
Ich würde sagen, wir haben auch auf jeden Fall immer 6 fähige Frauen. Und wenn man auf den ersten 6 Männerplätzen auch bei der CDU Bremen ist, dann kommt man auf jeden Fall rein.
Besten Auslese, meinte ich ja. Ne?
Ich finde das in Ordnung, wenn man sich darauf, wenn man auch anstrebt, dass man Männer und Frauen gleich berechtigt mit reinbringt. Und ich habe den Eindruck, dass das immer so ist, dass wir auch die besten Leute mit ins Parlament bringen.
Noch eine Frage, junge Frauen, genau. Sind Sie Feministin? Würden Sie sich als Feministin bezeichnen?
Wir haben die ganz kleinen Fragen zum Schluss aufgespart, was?
Ja, es ist, also, weil Sie das mit den jungen Frauen fördern, ist mir das so eingefallen. Ich habe nur noch 2 Fragen, die, und dann wollte ich noch kurz mit Ihnen über die Klimaunion reden. Oh, dann okay. Wären Sie mich los.
wenn es bedeutet, also ich habe mit dem Wort Feministin, das ist kein Wort, was jetzt bei mir sofort sagen, wo ich sagen würde, oh ja, das ist ein Überbegriff für mich. Wenn es heißt, dass ich mich mir für die Anliegen und die Rechte von Frauen einsetze oder dafür, dass zum Beispiel Frauen und Männer weiter, also noch weiter auch das gleiche tatsächliche Leben haben, also dass Männer sich zum Beispiel mehr um Care-Arbeit auch kümmern, wenn es darum geht, dann bin ich sicherlich eine Feministin, aber es ist kein Wort, was mir jetzt sofort zufliegen würde.
Und die Klimaunion haben Sie ja mitbegründet, da ist ein bisschen still drum geworden. Ne? Liegt das daran, dass wir so viele andere große Themen haben? Und deswegen, es wurde ja sowieso gesagt, im Wahlkampf war Klimapolitik ein bisschen, hat wirklich eine Außenseiterrolle oder ja, wurde nicht großartig Thema. Aber das lag an den anderen schweren Themen, ne? An Ukraine-Krieg, jetzt Iran, USA, hat den Krieg eingegriffen. Von der Klimaunion habe ich in letzter Zeit nicht mehr so viel gelesen.
Ich bin gerade wiedergewählt worden als stellvertretende Bundesvorsitzende und wir sind sehr aktiv in dem Bereich. Und ich bin auch in der Klimaunion viel unterwegs, um mich für das Thema weiter einzusetzen. Die Frage ist ja, was hat man für eine Strategie? Macht man das alles so öffentlich? Und wir haben in der Klimaunion uns entschieden, dass wir es nicht so... Na, es ist nicht geheim, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich das alles rausposaune, weil unsere Aufgabe ist es, in der Union für mehr Klimaschutz zu werben. Und meistens kriegt man politisch die besseren Deals hin, wenn man es nicht über die Medien spielt oder die große Öffentlichkeit spielt, sondern wenn man tatsächlich face-to-face miteinander redet.
Weil ich habe gedacht, wenn ich es nicht mitkriege, dann ist es ja schon ein Problem, ne? Weil Sie machen das ja natürlich, weil Sie meinen, man muss was gegen den Klimawandel tun, aber Sie machen es ja auch, damit ich sehe, dass die CDU nicht etwa gar nicht sich den Klimawandel nicht, sich dieses Themas nicht annimmt.
Aber wir haben ja auch sehr klare Positionen auch als CDU zum Thema Klimaschutz. Also anders als die FDP haben wir an 2045 festgehalten. In unserem Grundsatzprogramm steht drin, dass die Pariser Klimaziele unsere Richtschnur sind und dass wir unser politisches Handeln danach ausrichten. Das ist ein ziemlich großer Satz, den wir da rein verhandelt haben. Aber es wird auch nicht so viel drüber berichtet, obwohl ich es versuche, an jeder Gelegenheit auch nochmal zu erwähnen.
Ja, dann müssen wir uns damit vielleicht nochmal extra befassen, was die Klimaunion eigentlich macht im Moment. Und ob sie eine Chance hat, ne? Weil Herr Merz zum Beispiel sich mit anderen Fragen im Moment zu beschäftigen hat. Ne?
Aber wir wachsen immer weiter, wir bekommen immer mehr Zulauf, die Organisation wird größer.
Wie viele Mitglieder haben Sie denn?
Wir haben rund 1000 Mitglieder.
Ist natürlich noch nicht so groß.
Aber es ist auf jeden Fall, wir haben mit 7 Leuten gestartet und damit sind wir auf jeden Fall größer geworden. Auch die Geschäftsstelle ist größer geworden. Wir machen tolle Veranstaltungen. Gerade haben wir uns mit Ursula von der Leyen getroffen. Viele Fragen sind ja auch auf europäischer Ebene zu klären. Ich habe den Eindruck, wir können tatsächlich was bewegen.
Gut, das war ja ein schönes Schlusswort, oder?
Finde ich auch. Vielen Dank.
Dann bedanke ich mich für das Gespräch und bedanke mich bei den Zuhörern und Zuhörern. Oder hatten Sie noch irgendwas, was Sie loswerden wollen?
Oh, wir haben
keine Werbung für die CDU, bitte.
Jetzt plump. Jetzt fordern Sie mich natürlich heraus. Ich freue mich, wenn wir gemeinsam alle in Bremen etwas dafür tun, dass unsere beiden Städte noch stärker werden.
Das ist aus der Fraktionsvorsitzenden. Das macht nichts. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein Weser-Kurier-Podcast.